Urheberrechtlich kann es nicht sein, aus meiner Sicht, dass Google sich einfach des Textes meiner Internetseite bedient, daraus eine Antwort für den Nutzer generiert und ich davon gar nichts mehr habe, weil warum soll ich den Googlebot dann überhaupt noch reinlassen?
SGE. Was ist das eigentlich, SGE? So wer also im Online-Marketing so ein bisschen unterwegs ist, der hat es jetzt schon öfter mal gehört. Search Generative Experience. Also vereinfacht gesagt, Google plant eine KI-Suche. Also irgendwie soll da die KI mit rein. Und das hat natürlich riesen Auswirkungen. Nicht nur auf uns als User, sondern natürlich auch auf uns im Online-Marketing. Und darüber wollen wir heute sprechen. Ja, wer denn jetzt eigentlich? Zum einen bin es ich, die Sarah, und heute ist mit mir hier der Alexander.
Hallo und willkommen und wir freuen uns natürlich auch ganz besonders, dass wir heute unseren Gast, den Kai Spriestersbach, da haben und alle, die eigentlich schon lange SEO machen, sind denen auf so vielen Konferenzen im Kai begegnet. Und ich glaube, selber in seinem LinkedIn-Profil schreibt der Kai SEO-Veteran. Ne? Das klingt fast so nach SEO-Dinosaurier, aber und bevor ich jetzt gleich an dich übergebe, der Kai ist auch jetzt seit einiger Zeit AI-Researcher und das ist ein total spannender Weg. Wie wird man oder wie kommt man eigentlich von der Suchmaschinenoptimierung hin zu einer Position, die heißt, ich bin AI-Researcher. Ne? Und Kai, erstmal herzlich willkommen und vielleicht kannst du gleich an dieser Frage andocken.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich, euch mal auf diesem Wege mal wieder zu sprechen. Ich bin ja schon länger ein bisschen aus der SEO-Bubble raus. Das ist richtig. Mich hat es Richtung KI getrieben. Und im Prinzip ist es ganz einfach, um die Frage zu sagen, es ist meine Neugierde. Es war die Neugierde schon immer, die mich auch damals, als ich das erste Mal Google begegnet habe, zu wissen, was passiert dahinter? Zu verstehen, warum sind diese Ergebnisse so gut? Hat mich dann natürlich in mein erstes großes Berufsfeld und meine erste Spezialisierung gebracht, weil wenn man versteht, was da passiert, kann man das natürlich auch nutzen. Und dann kommt das ganze Thema SEO dazu. Wie kann man das dann auch, sagen wir mal, von Black bis Gray bis Whitehead, also von sauber bis manipulativ so beeinflussen, dass man eben weiter oben steht. Und irgendwann hat ja Google angefangen mit sowas wie dem Rank Brain und BERT und all diesen neuen Technologien immer mehr KI in die Suche zu bringen. Und da habe ich natürlich dann wieder ein völlig neues Feld hat sich für mich aufgetan. Ich komme ja so ein bisschen aus der Webentwicklung, habe mal Mediengestalter gelernt, habe dann irgendwann mal meinen E-Commerce-Bachelor gemacht bei Mario Fischer in Würzburg. Und irgendwann war dann so klar, ja, Moment mal, da geht alles jetzt irgendwie in diese Richtung Machine Learning. Dann habe ich mich da so ein bisschen so autodidaktisch reingenerdet, habe dann während Corona meinen Master in Web Science gemacht. Das ist so ein sehr breit angelegtes, interdisziplinäres Studium. Ja, und irgendwann war dann klar, okay, jetzt mit GPT-3, diese LLMs, die sind so spannend, da passiert was. Da habe ich wieder eine Blackbox vor mir, die etwas tut, was so geil ist. Ich will jetzt wissen, wie es geht so. Und dann suche ich mir immer Wege, mich dem zu nähern. Das ist dann oft einfach nur lesen und klickern und dann kommt irgendwann der Punkt, an dem will ich wissen, wie gut bin ich denn mit dem, was ich mir selbst erarbeitet habe. Und mittlerweile bin ich dort, ich bin jetzt an der RPTU in der Research Group, DSA nennt
also sich kurz, die. Was ist die sag noch mal ganz kurz,
wo ist genau, die RPTU ist quasi die TU Kaiserslautern und die TU Landau, die wurden zusammengelegt zur Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau. Das ist der lange Titel.
Jetzt verstehe ich auch, wieso du es abkürzt.
Genau. Und das Spannende ist eben, die sind Teil dieser Exzellenzcluster in Deutschland und Teil auch des DFKIs, also des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz. Das ist eine Private-Public Partnership, also da sind sowohl Universitäten, die sozusagen der Bund finanziert oder das Land, als auch ganz große Unternehmen mit drin. Also Google ist zum Beispiel Anteilseigner, ein Siemens, ein SAP und so weiter. Also die ganzen großen, auch einige der großen Beratungen sind da Mitgesellschafter. Ja, und es war für mich jetzt total spannend, mal in die wirkliche Welt der Wissenschaft zu blicken. Nicht nur, wie da gearbeitet wird, auch was die Also ich höre seit Jahren einen methodisch inkorrekt so einen Wissenschaftskommunikationspodcast und da wird immer ganz viel geschimpft über die Arbeitsbedingungen in der Forschung mit befristeten Zeitverträgen und so weiter. Und man muss sich dann auf Research Grants, also auf Forschungsfinanzierungen bewerben. Und das ganze Publikationswesen ist total kaputt mit den großen Verlagen, die Milliarden einsacken und die Researcher eigentlich alle umsonst arbeiten und so weiter. Und ja, das ist alles wahr. Und das ist richtig kaputt, das System.
Hey, darf ich da eine Frage und dann können wir ja mal ins fachliche Thema einsteigen. Aber eine Frage, weil du ja sagtest so, eigentlich die Motivation war die Blackbox. Ja? Ja. Und deswegen eigentlich vielleicht sehr natürlich, dass sich viele Suchmaschinenoptimierer mit dem Thema KI beschäftigen. Ja. Kurze Frage, ne, und vielleicht einfache Antwort. Was ist die größere Blackbox? War das früher SEO oder heute KI?
Nein, es ist definitiv KI. Denn anders als damals, also wenn man ehrlich ist und wir hätten als SEOs und einfach mal viel mehr mit Information Retrieval beschäftigt, was ja einige Menschen in der SEO-Szene auch getan haben, unter anderem Jens Faulrath und Thomas Mintnich zum Beispiel, die da ja sehr nah an diesen Themen schon waren aus ihrem Hintergrund, dann wäre eigentlich ganz vieles gar nicht so mysteriös gewesen bei Google, weil am Ende des Tages sind das alles Algorithmen, da ist relativ wenig geheim gewesen. Natürlich ganz am Anfang, wo die Patente noch nicht öffentlich waren, okay, aber jetzt sind wir an dem Punkt, diese LLMs dann nicht mal die Researcher selber verstehen, was da passiert. Also das muss man sich mal klar machen. Die sind selber überrascht von diesen emergenten Fähigkeiten, die aus diesen Netzen rausfallen. Die waren so nie geplant. Und damit hat auch keiner gerechnet. Und jetzt fangen wir erst an zu verstehen, sind noch an der Oberfläche zu verstehen, was da überhaupt passiert und warum das überhaupt so passiert. Und von daher ist es intellektuell nochmal eine ganz neue Welt, was es aber auch sehr viel schwieriger und sehr viel komplexer macht, sich dem auch zu nähern, auch saubere Experimente aufzusetzen, um da irgendwie was rauszukriegen, wo du dir hinterher sicher sein kannst, dass es eine Erkenntnis ist. Es ist wirklich nicht einfach.
Und wir schauen ja jetzt so von einer ganz großen Blackbox auf der Metaebene auf eine kleinere Blackbox so auf der praktischen Ebene, und zwar Search Generative Experience, also die KI-Suche, die Google plant, im Rollout irgendwie so gerade mittendrin steckt. Das ist ja nicht nur von Google, das ist ja kein eigens Google erfundenes Thema, sondern wir haben ja ganz grundsätzlich KI-basierte Suche schon, sehen wir schon am Markt. Und da jetzt gleich mal so die erste Frage, die vielleicht viele da draußen interessiert. Was ist geplant und wie wird das für mich als User, wir schauen uns danach noch die Marketer-Perspektive an, aber wie wird es für mich als User aussehen und was passiert da, wenn es denn dann da ist, bald?
Ja, das ist gar nicht so klar tatsächlich, weil da noch ganz viel experimentiert wird und ganz viele Experimente stattfinden. Mittlerweile hat sich so ein bisschen so ein Erfahrungsschatz auch gebildet auf Seiten, glaube ich, von den Suchmaschinen, dass wir da ähnliche Dinge sehen. Also bei Microsoft nennt sich das Ganze Deep Search. Perplexity und You machen das auch schon länger. Das sind so Spezialsuchmaschinen oder neue Suchmaschinen, die Google angreifen wollten. Und auch Google SGEs. Im Endeffekt ist es nur, dass wir jetzt statt einer Liste von 10 Dokumenten, wo wir selber reingehen müssen und wir lesen müssen und die Informationen erstmal auf den Seiten finden müssen, nimmt uns das in Anführungszeichen die KI ab. Also wir bekommen aufbearbeitet, zum Beispiel kann ich eben Fragen stellen, was sind die wichtigsten Punkte für XY, und dann bekomme ich tatsächlich auf der Suchergebnisseite erstens dies, zweitens das, drittens das, und das kann eben sein, dass ich diese Liste aus vielleicht 7, 8, 10, manchmal oder meistens sind es tatsächlich derzeit nur 3 Dokumenten, die alle gut vorher schon auch gerankt hätten, aber zusammensetzen und sozusagen so eine Synthese stattfindet. Also die KI kann uns eben Dinge abnehmen, die wir vorher vielleicht selber noch getan hätten. Das ist das eine. Mhm. Wir bekommen tatsächliche Antworten, die auch vorher, wir kennen ja das auch schon mit den Featured Snippets und den Direct Answers, aber halt eben viel genereller. Also theoretisch kann ja das Sprachmodell erstmal zu jeder Frage eine Antwort generieren. Ob die dann richtig ist, ob die dann hilfreich ist und so weiter, ist nochmal eine ganz andere Diskussion. Aber theoretisch ist es jetzt eine echte Antwortmaschine.
Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel suchen würde, sagen wir mal, Ausflugsziele in München mit Kind, Ausflugstipps mit Kind, dann was ich jetzt aktuell sehe, sind ja so Ausschnitte aus einzelnen Websites, also aus einzelnen Dokumenten, wo eben jemand genau das gerade beschreibt. Und dann sind halt da 5 Punkte und davon sind vielleicht 2 in München und 2 im Münchner Umland. Genau. Und in Zukunft wird es dann so sein, dass Google per KI aus verschiedensten Dokumenten, du hast gerade gesagt 3, die Ausflugstipps vielleicht zusammenschreibt und ich eben nicht mehr nur so eine Passage von einer Webseite sehe in der Vorschau, sondern tatsächlich die komplette Antwort da sehe. Verstehe ich das so richtig?
Genau, und sogar noch weitergehen. Du kannst dann sogar, also das ist, glaube ich, das, wo es hingeht, weil momentan einfach nur zu sagen, Ausflugszieltipps, oh Gott, komisches Wort, München, ist ja eigentlich gar nicht so der richtige Use Case. Da, wie du sagst, da wäre eigentlich von einem Redakteur oder einer Redakteurin eine zusammengestellte Liste völlig okay als Antwort. Aber wenn du jetzt sagst, hey, liebe Suchmaschine, ich bin jetzt die nächsten 3 Tage oder dieses Wochenende bin ich in München mit Kind und Kegel und Hund. Und wir mögen gerne, weiß ich nicht, technische Ausstellungen, Museen, wir interessieren uns für dies, das und das. Und dann die KI im Hintergrund oder das System, sagen wir mal, wo KI beteiligt ist, weiß an diesem Wochenende, welche Veranstaltungen sind da, welche Museen haben wie geöffnet, wie ist das Wetter und all diese Dinge plötzlich in diese Antwort einfließen. Und ich bekomme dann einen Vorschlag, wie ich auf Basis meiner individuellen Wünsche, Anforderungen und des eben der aktuellen Lage des Umfeldes theoretisch eine Wochenendplanung sozusagen bekommen könnte. Und das ist jetzt plötzlich möglich. Und das hätte vorher, also das hat immer meine Frau übernommen, wenn wir reisen, die übernimmt die ganze Recherche, die ganze Planung und so weiter. Die versenkt da unzählige Stunden. Und sowas kann jetzt theoretisch uns eine Suchmaschine abnehmen.
Jetzt, Kai, das war so ein ganz interessanter Use Case. Ne? Jetzt ich ganz kurz mal so aus Google-Perspektive. Ne? Mhm. So, die Aufgabe von Google ist ja jetzt nicht irgendwie sagen, wir müssen jetzt besser sein als Perplexity oder Deep Search, ne? Sondern eigentlich ist es ja immer so diese Vision gewesen, Mensch, wir setzen den Nutzer in den Mittelpunkt und wir machen eigentlich die perfekte Suchmaschine. Wird das, also ist jetzt Google da einfach getrieben worden und sagen, wir müssen das machen? Oder würdest du sagen, nein, es ist auch eine ernsthafte Verbesserung, die sie ganz unabhängig von allen Entwicklungen, ChatGPT und Co. Vielleicht auch so vorgenommen hätten?
Also ich glaube tatsächlich nicht, dass wir die SGI in dieser jetzigen Form hätten, wenn es ChatGPT nicht gegeben hätte. Da bin ich fest davon überzeugt, weil man hat einfach in unzähligen Ankündigungen und Google hat sich ja wirklich in den letzten Jahren nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Ich habe ja auch eine der allerersten dieser London PR-Event von Google, den habe ich ja damals mit einem Livestream auf LinkedIn noch begleitet, wo ich noch in der SEO-Bubble unterwegs war und es war ja wirklich peinlich. Also ja, die wurden definitiv getrieben. Es ist halt auch Shareholder-Value-technisch schwierig, sage ich mal, wenn da was kommt. Und wir sehen ja jetzt auch, wie viel Geld auch auf das ganze KI-Thema draufgeworfen wird, nicht nur für Grundlagenforschung, als auch für die Chips an sich. Nvidia ist jetzt mittlerweile eine der wertvollsten Unternehmen der Welt geworden, nur weil eben die Chips bauen, mit der diese ganze KI-Technologie vorangetrieben wird. Und natürlich musste da Google reagieren. Also zum einen, ja. Zum anderen glaube ich auch, dass Google in vielen Bereichen intern, das wurde mir auch in Gesprächen mit Googlern immer wieder bestätigt, da hatte sich so eine gewisse, ich will nicht sagen Faulheit, aber man hatte es sich bequem gemacht. Man hatte ein etabliertes Geschäftsmodell, das war eigentlich nicht wirklich angreifbar. In ganz vielen Bereichen hat Google auch Top-Leute einfach weggehired, nur damit sie eben nicht in Startups gehen oder in die Konkurrenz gehen, um was zu bauen, sondern man hat sozusagen die einfach reingeholt, die mit irgendwas, oh ja, mach mal so. Es gibt ja auch da diese Wahrnehmung, wenn du zu Google gehst, dann hast du es geschafft und du hast dann sozusagen machst deine 5 Jahre Google, kassierst dein Jahresgehalt, dann deine Aktienoption und danach kannst du eigentlich in Rente gehen, so ein bisschen. Und von so einem Hintergrund muss man sich halt mal überlegen, war oder ist dieses, mittlerweile ist es ja ein Riesenkonzern, es ist ja kein dynamisches Technologieunternehmen mehr, wahrscheinlich ein bisschen überrascht worden, definitiv, ja. Selbst OpenAI wurde ja von diesem Erfolg überrascht und hatte dann eben das Gefühl, wir müssen jetzt was machen und hat dann erstmal in allen Abteilungen gesagt, so, was habt ihr denn, was können wir denn machen? Und da ist dann eben vieles bei rausgekommen, was halt so halbgar war und ganz viele Dinge, über die jetzt erst angefangen wird nachzudenken, weil diese Technologie eben, wie gesagt, noch nicht verstanden ist. Es gibt einen sehr guten Vortrag von einem Microsoft-Researcher, der das Thema, das nennt sich eben Complex Search, also das, was ich gerade mal so skizziert habe, so dieser, ich plane dir den Tag, Das wird jetzt als Complex Search eben bezeichnet, weil diese ganzen vertikalen Suchen, die Google ja immer wieder integriert hat, so hier sind die reinen Events und hier habe ich eine Suche, wo alles in Google Maps ist und hier habe ich eine Suche mit Bildern und Videos, jetzt plötzlich alles wieder zusammenkommt und so ein Sprachmodell eben in der Lage ist, zu sagen, ich erkenne hier in der Suchanfrage, da möchte der Nutzer irgendwo hinfliegen. Jetzt erstelle ich eine Suche, die ich an die Flugsuche von Google richte, bekomme das Ergebnis zurück und kann das dann wieder in meine Antwort einbauen. Also da wird plötzlich, das darf man gar nicht unterschätzen, diese Fähigkeiten von Sprachmodellen eben Werkzeuge zu benutzen. Das ist eine der disruptivsten Technologien, glaube ich. Und das unterschätzen viele noch. Man sieht ja jetzt bei ChatGPT in Ansätzen, was damit auch für die Nutzer möglich ist. Aber im Hintergrund kann man damit so fantastische Dinge bauen, die nur leider im Zweifel sehr komplex sind, sehr aufwendig sind, auch noch sehr teuer zu rechnen sozusagen allein und verdammt lange dauern. Also die Antwort, auf die ich dann warten müsste, das wären wahrscheinlich sowas wie 2 Minuten. Und Google ist halt bekannt dafür, sehr schnell sein zu wollen, was ja auch richtig ist. Und ich glaube, da treffen zwei Welten aufeinander, sozusagen von den Möglichkeiten und andererseits den Anforderungen. Über Geschäftsmodelle wollen wir noch gar nicht sprechen. Das hat ja auch extreme Implikationen. Das wird da, ich glaube, da wird jeder noch seinen Weg finden müssen. Also auch nicht die SGI, wie sie jetzt vielleicht da ist, kommt. Ich glaube nicht, dass wir die noch in 5 Jahren so sehen.
Das hat ja eine wahnsinnige Schlagzahl jetzt auf einmal angenommen, diese ganze Entwicklung. Und vor 3 Jahren noch hätten wir uns jetzt hier darüber unterhalten, über gute Optimierung und was will Google jetzt? Und wären quasi so in dieser SEO-Bubble noch so ein bisschen mit leisen und leichten, kleinen, langsamen Schritten unterwegs gewesen. Jetzt hat es einen riesen Knall getan und jetzt zittern natürlich da draußen viele um ihren SEO-Traffic, also um den Traffic, der über Google kommt, weil wenn Google, wie du es gerade beschrieben hast, mir eben ein komplettes Ausflugspaket zusammenstellt, wenn ich jetzt eine Travel-Bloggerin bin, die ein Affiliate-Business hat, das sehr stark über Traffic finanziert wird, der von Google kommt, dann wird mir jetzt ja Angst und Bang, weil es kommt ja keiner mehr und keiner klickt irgendwelche Links mehr bei mir, wenn Google das ja alles schon in der Suche vollends beantwortet. Wie steht's um die ganze SEO-Branche, um den ganzen SEO-Traffic, der da so reinkommen sollte, hoffentlich auch noch in Zukunft? Was passiert da?
Ja, ich würde mal mit der Standardantwort des SEOs anfangen. Well, it depends. Es kommt drauf an. Man muss natürlich ehrlicherweise sagen, es ist ja kein neues Phänomen. Also, dass Google Geschäftsmodelle von Publishern, zerstört, ist immer so böse, aber sagen wir mal überflüssig macht, ist nichts Neues. Also in dem Moment, wo Google anfängt, eine Bildersuche zu bauen, sind natürlich die Bildersuchmaschinen, haben sich nicht gefreut. In dem Moment, wo sie Flugsuche oder Wetter integrieren, ist es natürlich für die klassischen Wetterpublisher ein Problem, aber die gibt's ja trotzdem noch. Also die Frage ist halt eben, also so fange ich jetzt an, über Publishing-Modelle nachzudenken. Habe ich Informationen oder Fähigkeiten oder Wissen, das eben nicht sozusagen in diesen Sprachmodellen steckt? Also um ein Beispiel zu machen, wenn ich halt nur hingehe und die Pressemitteilungen von Unternehmen oder von Toolanbietern nehme und daraus so eine Art Pseudotestbericht schreibe, oder um es mal ganz hart zu sagen, die Amazon Review Scraper, die dann behaupten, sie hätten die Produkte getestet, das Geschäftsmodell stirbt und diese Geschäftsmodelle sterben natürlich auch zu Recht. Weil das ist halt was das braucht eigentlich das Netz nicht sozusagen. Natürlich ist es auch in Anführungszeichen ein Service, eben die Bewertungen von vielleicht 20 vergleichbaren Produkten auf Amazon zu lesen und daraus so eine Art Erkenntnis oder Zusammenfassung zu bauen und ein Ranking zu bauen, aber ganz oft ist es ja so ein bisschen eigentlich um Schwächen des Algorithmus das irgendwie in Geld umzusetzen. Werden ja häufig Geschäftsmodelle gebaut, die ohne die Google-Suche nie existieren würden. Und das sind natürlich dann genau die Geschäftsmodelle, die dann zu über 90% von Google-Traffic abhängen. Ist ja klar. Der sehr geschätzte Karl Kratz sagte dann auch immer, dann müsst ihr eure Quellen diversifizieren und macht euch eben nicht von Google abhängig. Aber wenn ich eben ein Geschäftsmodell habe, das einzig und allein eben auf Google funktioniert, okay, dann muss ich damit rechnen, dass es jetzt mittelfristig ausstirbt und muss halt eben mal darüber hinausdenken, was ich vielleicht an Werten oder an Assets habe, die ich wie auch immer, also bestes Beispiel sind halt eben die Wetteranbieter, die haben jetzt halt eben fantastische Apps mit Zusatzfunktionen, also was kann ich da dem Nutzer oder der Nutzerin darüber hinaus bieten, was Google eben schon macht. Ich glaube auch, dass wir als Publisher, ich bin ja selber auch Publisher, nicht nur im Blog, sondern ich betreibe ja auch Webseiten, schon auch irgendwo ein neues Vergütungsmodell sehen müssen einfach. Also allein urheberrechtlich kann es nicht sein, aus meiner Sicht, dass Google sich einfach das Textes meiner Internetseite bedient, daraus eine Antwort für den Nutzer generiert und ich davon gar nichts mehr habe, weil warum soll ich den Google-Bot dann überhaupt noch reinlassen? Irgendwann werden wir uns ja alle diese Frage stellen. Und ich hoffe tatsächlich, Google denkt gerade aktiv darüber nach, ob sie nicht eine bezahlte Suche machen, eine werbefreie Suche, oder auch, wenn es eine werbefinanzierte Suche ist. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, warum soll Google nicht einen Teil seiner Werbeerlöse mit den Publishern teilen? Das ist in ganz, ganz vielen mehrseitigen Marktmodellen ist es Usus und sind etablierte Dinge, dann muss man natürlich noch fragen, ja, wie viel und wann und wonach, also wie wird das Ganze berechnet? Aber ich denke, das ist ein gangbarer Weg. Die werden natürlich versuchen, das möglichst spät zu tun und möglichst lange so damit durchzukommen. Auch in den USA sind ja ganz viele Sachen auch, gerade was das KI-Thema angeht, urheberrechtlich noch nicht mal zu Ende. Also das muss jetzt erstmal durch die Instanzen gehen, dass wir da erstmal sinnvolle Rechtsprechung haben. In Europa sind wir da zum Glück ein bisschen weiter, weil wir nicht dieses Case Law haben und nicht warten müssen, bis da erstmal so ja letztinstanzliche Urteile gesprochen werden müssen, sondern wir haben halt eben Gesetze, die angewendet werden können. Also ich denke, SEO wird nicht sterben, gewisse Geschäftsmodelle werden sterben, aber es kann auch dafür zu führen, dass zum Beispiel die Suchanfragen vielleicht sogar zunehmen. Also der Kevin Indig war der Erste, der mich auf die Idee gebracht hat, der einfach gesagt hat, hey, wenn wir uns als Nutzerinnen und Nutzer daran gewöhnen, dass wir eben so komplexe Fragen stellen können und wir bekommen sinnvolle Antworten, dann vielleicht nutze ich dann halt Google nicht nur für zwei oder drei Suchanfragen am Tag, sondern vielleicht plötzlich für 20 oder 30. Also es gibt auch Bereiche, die tatsächlich mehr Traffic bekommen können. Auch dann, wenn die Antwort oder die Informationen so komplex sind, die ich bereithalte, die halt Google gar nicht mit der SGI sozusagen in kondensierter Form bereitstellen kann. Oder wenn der Nutzer eben sagt, oh ja, das ist ja jetzt ein netter Einstieg, aber jetzt will ich doch mehr wissen, genauer wissen oder wie es geht. Und ich habe tatsächlich schon drüber nachgedacht, auch technisch, ob man nicht vielleicht sogar sehr große, lange, umfangreiche Artikel, ähnlich wie Publisher das machen mit ihren Bezahlmodellen, so einen kleinen Textausschnitt, den man Google zum Fressen gibt sozusagen hat, aber Google gar nicht den vollen Artikel zeigt und erst wenn wirklich der Nutzer oder die Nutzerin kommt, dann sozusagen zu sagen, hey, ich habe hier mehr. Also da werden wir, glaube ich, auch neue Lösungen sehen, damit wir eben noch einen Anreiz haben, besucht zu werden. Und die andere Frage, die ich mir halt stelle, wenn ich tatsächlich eine große Firma bin, also wenn ich eine echte Brand bin, dann muss das Ziel aus meiner Sicht gar nicht sein, dass ich den Besucher sozusagen auf meine Webseite bekomme. Wenn in der Antwort sozusagen ich als Brand schon vertreten bin und da wird eben gesagt, weiß ich nicht, der Technologieführer im Bereich XY ist die Firma Z oder so. Ja, hey, dann ist doch eigentlich mein Kommunikationsziel als Unternehmen vielleicht sogar schon erreicht, ohne dass ich Traffic bekomme. Also auch darüber muss man nachdenken, auch wie wir das messen. Also sowas wie ein Share of Voice, sozusagen ein Share of Search irgendwie, das wäre auch eine ganz interessante Metrik. Also da kommen ganz viele spannende Fragen.
Mehr die Impressions zu messen als die Klicks, die man da auf eine SGE hätte.
Ja, zum Beispiel. Aber vielleicht ist es ja auch nicht mal eine Impression. Das ist ja die Frage, wenn ich da erwähnt werde, in dem Moment, wo nicht die Quelle referenziert wird, bekomme ich ja nicht mal die Impression. Also das wird ganz interessant, wie wir damit dann noch als Marketer umgehen.
Ich find's super, Alexander, dass du heute hier bist, weil da haben wir nämlich genau denjenigen, der uns sagen kann, was kann man denn da so messen? Also wie siehst du das denn? Was kommt da auf uns zu? Wie sieht's um den Referral-Traffic aus, der von Google kommt? Siehst du schon Dinge und was siehst du so, wenn du in die Glaskugel schaust?
Also das war ja so, dass wir haben ja schon seit langer Zeit dieses auf der einen Seite dieses Zero-Click-Searches, ne, so führt nicht zu einem wirklichen Klick Und dann kommt ja eigentlich so das Zweite dazu, jetzt aus dem Bereich der Webanalyse, dass ein Teil der Nutzer, die zu uns auf die Seite kommen, überhaupt keinen Refer mehr haben. Also was ich meine mit Refer, der kam von Google oder kam von einer anderen Webseite, weil die teilweise verloren gehen, teilweise bewusst ausgeblendet werden. Und ich hatte mir mal so jetzt in den letzten Tagen, habe ich mal gedacht, mal gucken, ob wir eigentlich über so Tools in GA4 zum Beispiel Referral-Traffic haben. Und wir haben entdeckt, wir haben tatsächlich hier Aufrufe aus Perplexity AI gehabt. Das heißt, die werden übergeben. Copilot war hier mit enthalten. Und habe das aber, glaube ich, jetzt auch mal überprüft, ne, ob ich so zum Beispiel aus ChatGPT irgendwas sehen könnte, würde. Da konnte ich jetzt nichts feststellen. Aber ich glaube so, das wäre vielleicht mal ganz interessant, in GA4, in dem Berichtsreiter Akquisition zu gehen und da in neu generierte Zugriffe, um das mal ganz konkret zu machen. Und schaut mal an, ob zum Beispiel Perplexity oder Copilot hier schon mal drin steht. Dann weiß man, ob diese Ansätze überhaupt irgendeinen Traffic liefern. Und ansonsten wäre das, glaube ich, so ein Thema mal für so einen nächsten Blogbeitrag, auch mal das mal ganz systematisch zu untersuchen, welche Tools gibt es und welche übermitteln Traffic. Ne? Das also vielleicht mal so ein ganz, ganz kleiner, sehr pragmatischer Insight.
Was mich noch interessiert, vielen Dank, Alexander, was mich noch interessieren würde, Kai, du hast ja schon gesagt, so die Standardantwort im Marketing ist, kommt drauf an, wenn wir jetzt über die Geschäftsmodelle gesprochen haben, jetzt gehen wir mal davon aus, dass ich ein solides Modell habe, das eben nicht nur von Traffic über die Suchmaschine lebt, sondern das halt, wo aber dennoch die Suchmaschine einen wichtigen Anteil hat, das ist ja bei den meisten Geschäftsmodellen so, und ich würde jetzt gerne schon irgendwie mich drauf vorbereiten, also es war ja jetzt so in den letzten Jahren immer mal wieder, hat man so Voice Search gehört und man muss ein bisschen in die Richtung von Voice Search gehen. Das hört man jetzt wieder so ein bisschen weniger. Und da gab es auch schon so Ansätze, wo man gesagt hat, darauf musst du achten. Wenn ich jetzt schon mich vorbereiten will und sage, ich mache vernünftige Suchmaschinenoptimierung bei mir auf der Seite und will halt jetzt schon anfangen, in die Richtung zu arbeiten, was denn da so kommen wird. Hast du schon so erste Sachen, wo du sagst, das kannst du machen, da bist du nicht verkehrt, obwohl wir noch gar nicht genau wissen, wie es funktioniert. Was kann ich denn schon tun, wenn ich tun will?
Ja, das ist eine gute Frage. Also, dass du Voice Search da sagst, finde ich ganz spannend, weil tatsächlich können wir da aus diesen Überlegungen schon jetzt viel übernehmen, weil damals wurde ja auch überlegt, wenn wir Devices haben, die gar keinen Bildschirm mehr haben und die gar keine Links oder Webseiten mehr anzeigen können, sondern ich bekomme nur noch eine Antwort, dann war eben auch die Frage, wie kann ich darin stattfinden? Beispielsweise, dass ich einfach in meinen Texten meine eigene Marke zum Beispiel nenne oder das einfach stärker kommuniziere. Also wenn ich damit davon ausgehe, dass ein Teil meiner Texte irgendwo verwurstet werden oder wiedergegeben werden, dann muss ich halt eben vielleicht gucken, dass ich diese Nennung der Marke da halt irgendwie sozusagen unterbringe. Und natürlich muss man, also ich würde diesen Ansatz konkret zu machen, würde ich unterteilen eben. Wir müssen uns ja einmal fragen, was passiert da jetzt im Hintergrund? Also, um auf die tatsächliche Suchmaschinenoptimierung einzugehen, welche Ranking-Faktoren, um in der alten Sprache, der alten Welt sozusagen zu bleiben, verändern sich da jetzt oder kommen jetzt stärker zum Tragen in dieser neuen Form der Suche? Weil man sieht ja auch, dass die Dokumente, das ist ganz spannend, die Dokumente, die derzeit in der SGI oben in diesem verwursteten Content zitiert werden, sind ja nicht aus der Top 10. Die kommen ja irgendwo anders her. Das ist ja sozusagen eine Erkenntnis, die sich jetzt mittlerweile schon durchgesetzt hat. Und das Zweite ist dann, wenn ich denn in diesem Relevant Set sozusagen drin bin, wie kann ich denn sicherstellen, dass da halt entweder, dass ich davon Traffic bekomme oder dass ich halt irgendwie anders meine Marke oder meine Ziele da unterbringe. Und das soll, finde ich, sollte man getrennt betrachten. Für den zweiten Teil sind es halt so klassische Dinge. Also ganz viel strukturierte Daten ist natürlich super wichtig, weil auch die SGI hat ja zum Beispiel diese produktspezifischen Suchformen. Also alles, was strukturierte Daten angeht, spielt nach wie vor eine große Rolle, weil da Google sehr schön eben semantische Fragen draufwerfen kann und es einfacher ist, die auf Basis strukturierter Informationen zu beantworten. Von daher würde ich sagen, wenn ihr irgendwas habt, was ihr strukturieren könnt mit Schema.org, dann macht das. Und die andere Frage wäre jetzt, Also was unterscheidet diese drei Treffer, die in der SGI zitiert werden, von den 10 oder den Top 3 der normalen organischen Suche? Und dann muss man jetzt eben in die Technik gehen. Und das eine ist eben diese klassischen, das wisst ihr ja, oder wer länger im SEO ist, weiß ja die klassischen Ranking-Faktoren. Da geht es auch viel um Trust, also Google muss mir vertrauen, ich muss groß genug sein, ich muss sozusagen als Experte oder Expertin in einem Bereich mir irgendwie den Namen gemacht haben, sozusagen. Also auch die Historie spielt eine ganz große Rolle, dass ich mit einer neuen Domain nicht ranken kann und so weiter. Einfach um auch Manipulationen und Spam auszuschließen, das sind ja immer so zwei Ziele. Ich glaube auch nicht, dass Google sein grundsätzliches Ranking erstmal großartig verändern wird in den nächsten Jahren, weil es einfach eine betriebswirtschaftliche Komponente hat. Mal davon abgesehen, dass diese Chips sehr rar sind und sehr teuer sind, allein stromtechnisch, und eben auch das Thema, hatten wir vorhin schon, Antwortzeiten und Delay und sehr langsam derzeit. Das kann sich natürlich auch noch ändern, das wird sich auch noch ändern, aber der Vorteil oder also die Ergebnisse werden eben durch echte semantische Suche, da sprechen wir dann eben von Embeddings in Vektorräumen, und ich habe da schon so viel Bullshit gelesen über Leute, die dann plötzlich schreiben, ja, ich muss jetzt, also das neue SEO ist quasi das Gen AIO oder wie komme ich in Sprachmodelle rein und so weiter, und das ist halt Quatsch, weil diese Systeme, Google stellt ja nicht ein Sprachmodell dahinter, das dann alle Antworten gibt, sondern es ist ein komplexes System, wo die nach wie vor ihre etablierten, schnellen Information-Retrieval-Systeme haben, auch ihre Spezialsuchen nach wie vor benutzen, ihre Vertical-Searches, und dann eben einfach nur ein Layer dazukommt, wo ich jetzt auf der einen Seite meine Query natürlich viel tiefer interpretieren kann und natürlich auch die Dokumente semantisch auch interpretieren kann. Und da sind in manchen Grenzfällen sind diese Algorithmen besser. Eben wenn es nicht klar ist, von was ich spreche, oder wenn ich eben sehr komplexe Fragen stelle oder die das so implizite Aussagen eben in Texten stecken. Da sind diese semantischen Algorithmen einfach besser, aber in ganz vielen Sachen, also es gibt auch eine Studie, die hat bewiesen, oder was heißt bewiesen, man ist sich ja nicht hundertprozentig sicher, dass Perplexity tatsächlich einfach nur die Google Top 10 im Hintergrund scrapt und die Dokumente einfach in ihr Sprachmodell wirft. Also Perplexity AI hat angeblich gar keine eigene Suche, sondern es ist eigentlich nur ein KI-Layer auf die Google-Suche. Das fand ich auch total spannend.
Vielleicht können wir erstmal ganz kurz erklären, nochmal, was RAG heißt, weil ich glaube, das ist jetzt nicht als Begriff total klar.
Ja, genau, es ist eigentlich ganz einfach. Also ihr könnt ja bei ChatGPT eingeben, schreibt mir einen Artikel zum Thema SEO. So, das wäre sozusagen Zero-Shot-Prompting. Ich gebe nichts ins Modell rein und es schreibt mir irgendwas. Und dann kann ich natürlich, das war der erste logische Schritt, auch die erste große Publikation zu GPT-3 hieß ja Large Language Models are Few-Shot Learners. Dass ich eben ein paar Beispiele gebe, dass ich eben sage, guck mal hier, klassifiziere mir mal diese Aussage in, ist es positiv oder negativ, hier sind 5 Beispiele. So. Und RAG meint jetzt eigentlich nur, dass die Generierung, also es ist die Abkürzung für Retrieval Augmented Generation, also dass quasi die Generierung der Antwort augmentiert, also ergänzt sozusagen wird, durch ein Retrieval-Verfahren. Das heißt, ich schaue, wenn ich jetzt zum Beispiel schreibe, schreib mir einen Artikel über SEO, könnte ich einfach sagen, und hier sind die Top 5 besten SEO-Einsteiger-Tutorials. Und dann gebe ich den Text sozusagen der ChatGPT mit. Das kann ich ja jetzt auch schon manuell machen. Das ist nichts anderes wie RAG. Nur, dass die Kunst halt daran liegt, das System so zu bauen, dass es halt im Hintergrund möglichst schnell funktioniert, möglichst zuverlässig funktioniert, und dass ich das nicht alles mit Copy and Paste irgendwie selber machen muss. Und das ist sozusagen der Default mittlerweile, wenn es eben um KI-Anwendungen geht, die sind immer RAG-gestützt, weil eben ansonsten, wenn ich nichts reingebe, das Thema Halluzinationen und auch Aktualität, das ist einfach ein Problem bei Sprachmodellen.
Also das heißt jetzt vom Prozess ganz kurz, um es zu verstehen, es kommt eine Anfrage, ja, dann holt sich das System, sagen wir mal, 5 Dokumente, analysiert die und gibt dann auf Basis seiner Sprachmodellfähigkeiten dann eine Antwort, die aber ein bisschen einen Fokus auf diese 5 Dokumente hat. War das richtig oder habe ich das falsch wiedergegeben?
Genau, im Grunde genommen, das nennt sich Grounding, also dass die Antworten eben auf Basis dieser Informationen, dieser Dokumente gegeben wird, und dann ist es auch eine Kunst, das hinzukriegen. geben, dass es sich ja auch ausschließlich nur auf Dinge bezieht, die in diesen Dokumenten steht und eben nichts dazu fabuliert. Aber genau das ist eben diese Idee hinter RAG und die löst halt sehr viele Probleme, die diese Sprachmodelle oder die Schwächen, die sie einfach derzeit noch haben. Aber auch RAG ist komplex. Da ist ja auch die Frage, wie viele Dokumente nehme ich da? Und wenn ich lange Dokumente habe, wo steht denn jetzt die Antwort? Also erstmal in einem langen Abschnitt zu finden, wo exakt die Aussage drinsteckt. Oder manchmal muss ich ja, um eine Antwort zu geben, vielleicht an 5 Stellen in 3 Dokumenten Informationen zusammenfassen. Und dann wird es eben auch in so einer RAG-Applikation wieder beliebig komplex. Da gibt es dann wieder, das nennt sich Hybrid Retrieval, da macht man verschiedene Verfahren, fügt die hinterher wieder zusammen, kann die dann nochmal re-ranken und so weiter. Also das ist technisch super spannend. Ihr merkt schon, ich habe da so, der innere Nerd findet das total geil.
Aber der Vorteil wäre jetzt mal so von der Technologie, und da müssen wir uns ja wieder mit dem Thema so im weitesten Sinn Suchmaschinenoptimierung beschäftigen.
Ja, ja.
Aber der Vorteil wäre, wenn ich zum Beispiel so eine Frage habe, wie viel Monde hat gerade der Jupiter? Dann kann das ein Problem einerseits in der Aktualität haben, ja, weil da gibt's permanent irgendwie Leute, die sagen, oh, wir haben wieder einen neuen Mond entdeckt, und aber auch gleichzeitig einen Anspruch an Vertrauenswürdigkeit, weil nicht, dass wir auf irgendeine Quelle kommen, die eben vielleicht nicht die NASA ist oder irgendjemand anders, sondern die sagen, ach, ich habe da irgendwas frei fabuliert, habe eine alte Information, habe da mein eigenes Geschäftsmodell. Also das ist so der Einsatz Aktualität gepaart mit Vertrauen, und da braucht man das technisch. Und ist das dann die Frage, so im Bereich SEO, ob ich dann hier reinkomme in die Quellen, ne, und sag, und dann werde ich eben einerseits aus meinen Inhalten wird mit zitiert und unter Angabe der Quellen, und dann hoffe ich noch, dass vielleicht Nutzer auf meine Seite kommen.
Genau. Und das ist auch tatsächlich das, warum ich glaube, dass Google eine sehr gute Position in diesem ganzen Zukunftsmarkt auch haben wird. Und deshalb auch die gute Antwort an die SEOs da draußen. So viel wird sich da gar nicht ändern, weil um eben, wie du sagst, die vertrauenswürdigsten Quellen und die aktuellsten Quellen zu finden, brauche ich keine KI. Das ist gut abgehangene, super, super etablierte, klassische Retrieval. Also da sind eben genau diese Algorithmen, die Google halt seit Jahren effizient, also die haben die ja perfektioniert, kann man fast schon sagen. Und dann wird aus diesen Texten natürlich dann zitiert. Und dann kommen so Dinge wie auch ein Embedding oder so diese Vektorsuchen ins Spiel. Aber ich habe gestern irgendjemanden gelesen, der hat gemeint, ja, in Zukunft werden alle Dokumente, das gesamte Webindex wird in Vektordatenbanken gestored und retrieved werden. Nee, das ist Quatsch. Also das macht einfach keinen Sinn. Weil das hat gewisse Stärken, aber auch ganz viele Schwächen. Und sozusagen das richtige Tool für die richtige Aufgabe zu nehmen und Dinge zu kombinieren, ist halt viel besser, als zu sagen, es muss jetzt alles mit LLMs und alles muss mit Vektordatenbanken erschlagen werden. Das ist halt einfach...
Vielleicht da auch so nochmal eine Nachfrage, und vielleicht ist die jetzt, weiß jetzt nicht, ob die so super technisch oder betriebswirtschaftlich ist, aber ich habe unlängst was gelesen, muss ja ganz kurz mal 30 Sekunden ausholen, dass die Sparkasse ihr eigenes Sparkassen-KI-GPT baut, aber sich im Unterschied zu ganz vielen Unternehmen entschieden hat, das im eigenen Rechenzentrum zu betreiben, und hat jetzt beim Unternehmen, was gerade unglaublich durch die Decke geht, nämlich Nvidia, irgendwie diese GPUs gekauft, für ganz viel Geld. Ja. Also, und dann gab es viele, die kritisiert haben, sagen, boah, ist das ein guter Schritt, weil die so teuer sind. So, jetzt komme ich auf die Google-Welt ganz kurz zurück. Das bitte sag, ob die These richtig ist. Das würde überhaupt gar keinen Sinn machen für Google, das alles auf LLMs umzustellen, weil die Kosten komplett durch die Decke gehen würden. Wenn das so wäre, dann sollten wir alle Nvidia-Aktien noch weiter kaufen, obwohl die schon natürlich 100% gestiegen sind. Ne? Ja. Ist das richtig? Also es ist einfach, es macht weder Sinn, noch wäre es finanzierbar.
Genau, das ist es halt auch. Also wenn es tatsächlich so wäre, dass die Suche dadurch so viel besser wird, dass Google sagt, hey, wir haben jetzt hier was unser Produkt so viel besser macht, da gehen wir jetzt rein, da würden die auch investieren. Das tun sie ja in Teilen auch. Also die bauen ja ihre eigenen TPU-3 Pots schon, also die sind zum Glück nicht von Nvidia abhängig wie viele anderen, die bauen ihre eigenen Chips, aber Nvidia-Aktien, glaube ich, werden sich auch die nächsten Jahre noch gut entwickeln. Aber genau das ist es halt. Auf der einen Seite, es ist mega aufwendig, mega teuer. Generative KI ist ja auch sozusagen statistisch oder ja, der Zufall spielt eine gewisse Rolle, sagen wir es mal so. Das heißt, auch das Thema Faktualität ist ein Problem und Google kann es sich halt auch nicht erlauben, irgendwie Quatsch zu generieren. Und auch wenn ich diese RAG-Technologie verwende, kann es passieren, dass trotzdem, obwohl ich alle Informationen im Prinzip reinstopfe, es trotzdem falsche Schlüsse zieht oder unzulässige Verallgemeinerungen, zum Beispiel in Zusammenfassungen, passieren ja auch Menschen ganz häufig. Wenn ich mir teilweise Wissenschaftsartikel in populärwissenschaftlichen Artikeln durchlese, da steckt dann plötzlich drin, neue Erde gefunden. Dabei ist es eigentlich ein Planet, der in gewissen Parametern erdähnlich aussieht. So an solche Dinge. Hm. Also ja, ich gebe dir absolut recht. Es wird auf keinen Fall so sein, dass wir in den nächsten 2-3 Jahren, dass da irgendwie LLMs oder KI die Suche ersetzen wird. Es wird, glaube ich, tatsächlich so sein, dass in den Dingen, und da wird Google ganz viele Experimente fahren und sie werden wieder ganz viel messen und gucken eben, wo bringt es eben dem Nutzer oder der Nutzerin, also letztlich auch uns, einen Mehrwert? Wo macht es die Google-Suche besser? Und wie steht das auch im Verhältnis natürlich zu eben der Wartezeit als Nutzer? Weil ich habe echt keine Lust auf eine lange Antwort, einfach 2 Minuten zu warten. Das macht keinen Sinn. Und auch natürlich das Thema betriebswirtschaftlich muss ich das Ganze rechnen. Und solange, also ich gehe auch nicht davon aus, dass jetzt ein anderer Mitbewerber plötzlich mit etwas daherkommt, was plötzlich Google ernsthaft gefährdet. Also man sieht es ja auch ganz ehrlich, Bing, haben sie denn nennenswert Marktanteil gewonnen seitdem? Nein, haben sie nicht. Und das hat halt eben auch Gründe. Also da wird auch vieles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird.
Ich finde, Kai, das war fast schon das perfekte Schlusswort. Aber du weißt ja, wie es hier läuft. Das tatsächliche Schlusswort gehört dir jetzt dann gleich. Das heißt, du kannst dir schon mal deine abschließenden Worte zurechtlegen. Ich fange mal an. Ich sage vielen, vielen Dank für den Input. Es war heute sehr, sehr spannend und sehr detailliert, mal so ein bisschen zu verstehen, was rollt denn da auf uns zu? Und vielleicht rollt ja auch gar nichts. So hat es sich jetzt angehört. Es rollt nicht bedrohlich auf uns zu, sondern es kommt so langsam Bewegung da rein und da sollten wir jetzt mal anfangen, uns dahin zu orientieren. Das, glaube ich, ist schon mal so ein bisschen so ein Cooldown für alle, die gerade mit heißen Ohren und ein bisschen Panik in den Augen am Computer sitzen. Und für alle, die sagen, wow, das war jetzt jede Menge Input, wir haben noch mehr Input. Ihr könnt uns auf allen gängigen Podcast-Portalen abonnieren oder und vor allem und diese Episode mit 5 Sternen bewerten. Ich sage vielen, vielen Dank und ich schicke euch jetzt rüber zum Alexander, bevor der Kai dann zum Abschluss kommt mit der heutigen Episode.
Also, ich habe auch verstanden, wie so oft, SEO ist nicht tot. Das zweite ist, SGE ist eine unglaublich, natürlich auf der einen Seite spannend, aber es wird auch stark von unseren Nutzern abhängen, ob das überhaupt, welche Szenarien wir eigentlich haben, damit wir sowas brauchen und das wahrscheinlich am Ende erst einmal vielleicht ein großer Teil so bleibt, wie er ist, ne? Und dann selektiv eben immer mal wieder eben aus SGE was reinkommt. Und da müssen wir uns wahrscheinlich vorbereiten in diesen ganz klassischen EAT-Faktoren, die wir eigentlich schon relativ lange kennen. Das wäre jetzt mal mindestens mal so meine Wahrnehmung gewesen. Und jetzt das letzte Wort gehört aber Kai. Vielen Dank, dass du dabei warst erstmal. Und das letzte Wort ist deins.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mir wieder sehr Spaß gemacht, euch mal wieder gesprochen zu haben. Ich möchte als letzte Info noch mitgeben, weil Sarah gerade auch gesagt hat, die Angst da draußen und die roten Köpfe und die heißen Ohren, gegen Angst hilft immer Information und Aufklärung. Also mein Tipp wäre, versucht euch den Themen zu nähern, versucht zu verstehen, was da passiert. Dann wird nämlich plötzlich vieles klarer und ja, man kann auch so ein bisschen einen Blick in die Zukunft sehen, weil das baut alles aufeinander auf. Das ist ja keine Zauberei, sondern das ist am Ende angewandte Informatik. Ich habe auch einen Newsletter dazu, den ihr gerne abonnieren könnt auf afaik.de. Einfach mal eintragen, da halte ich so ein bisschen auch die alte SEO-Welt mit aktuell mit diesen ganzen KI-Informationen. Und ansonsten ja, freue ich mich wieder über Gespräche und die nächsten Konferenzen, auch mal wieder ein bisschen unter die Menschen zu kommen. Viel Spaß und vielen Dank.
Sagt Kai Spriestersbach beim 121 Stunden Talk.